Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Heute mit Katrin Kühn und der Frage, haben wir in Deutschland bei der Diskussion über internationale Konflikte einen verzerrten Blick aus einem sehr demokratischen Staat auf eine ganz andere Welt?
Im letzten Jahr haben wir 90 Autokratien und 89 Demokratien.
Vanessa Böse an der Universität Göteborg beteiligt am dortigen Democracy Report.
Wenn wir uns dann anschauen, wie viel Prozent der Weltbevölkerung in diesen Ländern leben, dann sehen wir, dass 70% der Weltbevölkerung in Autokratien leben und nur 30% in den Demokratien. Und in dieser, ich sag mal in Anführungsstrichen, besten Kategorie der liberalen Demokratie leben tatsächlich nur 13% der Weltbevölkerung.
Was das heißt, wenn man hier zu diesen besten 13% gehört, und dass die Göteborger Vorschau aktuell eine Welle der Autokratisierung sehen, das ist das Interview heute in der Sendung. Außerdem geht es um schlechte Forschung, das Problem mangelhafter Publikationen, Bewältigung von Abwanderung, eine Fallstudie aus Südthüringen und Attraktivität, ihre Rolle in Partnerschaft und Beruf. Ganz zuerst aber, wenn es um die Geschichte von Migration in Deutschland geht, vor dem Mauerfall, ist meistens von Gastarbeitern die Rede in Westdeutschland. Die DDR hatte in dieser Erzählung nur eine Migrationsbewegung vom Osten in den Westen, ohne die hunderttausenden Menschen, die aus anderen sozialistischen Staaten in die DDR kamen. Die Folge? Wo im Westen schon vieles ausgeleuchtet ist, ist es in Ostdeutschland längst noch nicht. Mit Folgen für den gesamtdeutschen Blick. Ein Forscherteam der TU Dresden setzt genau hier an, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Es schaut auf die Migrationsgeschichte in Ostdeutschland und zwar mit den Betroffenen selbst. Serafin Dinges über das Citizen Science Projekt MIG-Ost.
Es ist das Jahr 1986. Emiliano Chamite war kaum älter als 18 Jahre, als sich ihm die Gelegenheit bot, aus Mosambik im Südosten von Afrika nach Deutschland zu ziehen, um dort zu arbeiten, in der DDR.
Ich kann mich damals erinnern, also ich hatte so Vorstellungen, wie es die DDR nicht auszusehen hat.
Heute ist Emiliano Chamite 55 Jahre alt und lebt in Dresden. Als er sich entschied, in die DDR auszuwandern, wusste er kaum mehr über das Ziel seiner Reise als ein paar vielversprechender Klischees.
Ja, dass man aus dem Haus kommt und ein Auto steht auf der Straße und du kannst einfach damit losfahren. Das waren eben halt so komische Vorstellungen halt.
Als sogenannter Vertragsarbeiter sollte Emiliano Chamite in die DDR kommen. Doch Biografien wie seine fehlen oft in der Aufarbeitung der deutschen Geschichte. Migration kommt zwar vor, aber im Osten eher als Ausnahme. Ein Forschungsprojekt der TU Dresden will die ostdeutsche Migrationsgeschichte nun neu erzählen. Die Kultur- und Sozialanthropologin Caroline Oehme-Jüngling ist die Koordinatorin des Projekts und hat eine Erklärung für die Verdrängung dieser Biografien.
Also wir haben Ostdeutschland erstmal, das wird sozusagen oft nicht als Teil einer gesamtdeutschen Geschichte verstanden. Also wird immer als anders, different zur Normalgesellschaft sozusagen gesehen. Und dann haben wir auch noch Migration. Und da ist, glaube ich, schon, sind die VertragsarbeiterInnen dann schon von dieser doppelten Marginalisierung betroffen, als Ostdeutsche und als MigrantInnen.
Emiliano Chamite landete im November 1986 in Berlin-Schönefeld. Das Versprechen einer Ausbildung, fairer Bezahlung und des sozialistischen Traums hatten ihn überzeugt.
Und als wir in Berlin angekommen waren, das war natürlich alles ganz anders. Es war natürlich kalt und ich dachte, hui, so sieht die DDR aus. Ja, denn wir waren ja damals auch nicht winterfest gekleidet.
Die jungen Männer waren alle Vertragsarbeiter, höchstpersönlich von der DDR eingeladen, um hier zu arbeiten.
Waren wir mal frei.
Denn während Westdeutschland als Wirtschaftswunder neu aufleuchtete,
das Land ist entzwei. Was machen wir jetzt? Jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder.
Litt die DDR unter Fachkräftemangel. Wegen der rund 4 Millionen BürgerInnen, die vor dem Bau der Mauer ausgewandert waren, fehlten Arbeitskräfte. Die DDR schloss deshalb Abkommen mit anderen sozialistischen Staaten ab, darunter Mosambik 1979 und Vietnam im Jahr 1980. Der Deal? Die Vertragsarbeiter sollten in der DDR eine Fachkräfteausbildung erlangen und nach getaner Arbeit zwischen 2 und 5 Jahren mit höherer Qualifikation in ihr Heimatland zurückkehren. Emiliano Chiamite arbeitete 3 Jahre in einer Metallgießerei und besuchte gleichzeitig die Facharbeiterschule. Doch dann fiel die Mauer. Die Deutsche Demokratische Republik löste sich auf. Und die Schicksale der rund 100.000 Vertragsarbeiter, die noch in Deutschland waren, wurden kaum berücksichtigt.
Ja, die Vertragsarbeiter wurden einfach ausgeklammert.
Die meisten kehrten in ihre Heimatländer zurück, erhielten Ausreisebefehle oder flohen vor der sich häufenden rassistischen Gewalt. Für die wenigen, die blieben, bahnte sich ein harter Kampf an.
Also wir waren weder in der Einigungsvertrag drin, noch sonstiges. Und es war sozusagen ein Kampf, irgendeine Bleibeperspektive zu bekommen.
Heute arbeitet Emiliano Chiamite als Krankenpfleger und ist Geschäftsführer des Dachverbands sächsischer Migrantenorganisationen.
Der mehrheitsgesellschaftliche Diskurs über Migration in Ostdeutschland geht eigentlich so von Vorstellungen aus, dass die ostdeutsche Gesellschaft weiß ist, ziemlich homogen ist, relativ frei von Migrationsphänomenen. Und wir haben beobachtet, dass auch wenn Migration in Deutschland thematisiert wird, dann wird immer zunächst das auf der Folie der westdeutschen Einwanderungsgesellschaft getan.
Caroline Oehme-Jüngling und das Team des Forschungsprojekts MIG-Ost organisieren unter anderem sogenannte Erzählcafés. Dort können Menschen mit Migrationsgeschichte ihre eigenen Biografien erzählen und mit der Gemeinschaft teilen.
Also wir versuchen, das Erzählcafé als einen Raum des Austauschs erstmal zu sehen und was sind geteilte Erfahrungen, was sind Unterschiede und so weiter. Und dann führen wir nochmal biografische Interviews und das sind dann auch Materialien, mit denen wir dann wissenschaftlich später arbeiten können, beziehungsweise die dann auch nochmal in dem lebensgeschichtlichen Archiv vom Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde für die Nachnutzung zur Verfügung gestellt werden.
Paolo Lewan ist Mitkoordinator des Projekts.
Genau das Besondere eigentlich an bürgerwissenschaftlichen Projekten oder im Englischen Citizen Science ist ja, dass die Teilnehmenden selber am Projekt forschen mit. Und bei uns ist ja das Besondere, dass die Leute nicht nur an dem Projekt mit oder an den Inhalten mit forschen und an den Themen, sondern dass die ja ihre eigenen Geschichten mitbringen.
Für die Initiatorinnen in Dresden ist ganz klar, dass die Erfahrungen der Teilnehmenden im Vordergrund stehen müssen. Nicht die nüchterne wissenschaftliche Verarbeitung ist das Ziel, sondern es wird eine bewusste gesellschaftliche Veränderung des Umgangs mit der ostdeutschen Migrationsgeschichte angestrebt.
Ich glaube, das ist ganz wichtig, vielleicht jetzt erstmal nicht aus wissenschaftlicher Perspektive, sondern aus persönlicher. Mein Vater ist auch in die DDR gekommen zum Arbeiten aus Vietnam. Und ich merke das in meiner Generation, also die Leute, die jetzt so um die 30 sind, die fangen an, sich jetzt damit zu beschäftigen. Was haben ihre Eltern gemacht? Wann sind die hergekommen? Wieso sind die hergekommen? Und warum sind denn meine Eltern so, wie sie sind?
Traditionellerweise könnte man vielleicht sagen, die Kultur produziert, die Wissenschaft beobachtet und analysiert. Diese Grenzen werden hier verwischt. Für 2023 ist eine Kooperation des Forschungsprojekts und des Staatsschauspiels Dresden geplant, um die gesammelten Materialien auf der Bühne zu präsentieren. An diesem Beispiel aus Sachsen lässt sich eine grundsätzlichere Bewegung in den Sozialwissenschaften beobachten. Über die letzten Jahrzehnte hat sich etwa die Anthropologie nach und nach immer weiter von dem unerreichbaren Ideal der neutralen Perspektive aus dem Nirgendwo entfernt, hin zu einer Praxis der teilnehmenden Beobachtung. Die Forschende, so heißt es, ist immer auch eine Figur im sozialen Spielfeld der Untersuchung. Sie kann gar nicht anders.
Weil wir als WissenschaftlerInnen tatsächlich nicht außen vor dem Feld stehen können und weil Forschung unseres Erachtens nie objektiv sein kann und immer politisch ist. Und es wäre eigentlich auch schade, wenn wir nicht unsere Erkenntnisse und unsere Methoden nicht nutzen würden, um auch Veränderungen anzustoßen, die unseres Erachtens schon auch notwendig sind. Wir können uns auch nicht frei von Machtfragen situieren. Wir sind als WissenschaftlerInnen mit Privilegien ausgestattet, die unsere teilnehmenden ZeitzeugInnen nicht haben.
Deshalb ist auch die Reflexion der eigenen Position der Forschenden ein wichtiger Bestandteil des Projekts. Mit ins Archiv kommen neben Zeitdokumenten auch Statements zum eigenen Hintergrund, zur Gesprächssituation.
Weil zum Beispiel, wenn ich ein Interview mit Vietnamesen führe, die ja auch fragen, wie das bei meiner Familie ist, damit man das sozusagen und die Position von den Leuten, die bei uns im Projektteam sind, auch mit einschätzen kann.
Emiliano Chiamite, der mit 18 in die DDR kam, begrüßt und unterstützt Projekte wie MIG-Ost. Denn klar ist, es gibt noch viel aufzuarbeiten. Wie nämlich er und viele andere Vertragsarbeiter aus Mosambik erfuhren, bekamen sie nur einen Bruchteil des Gehalts ihrer deutschen Kollegen ausbezahlt. Der Rest, so hieß es, würde nach ihrer Rückkehr in Mosambik auf sie warten. Tatsächlich bezahlte der mosambikanische Staat mit dem Geld aber seine Schulden an die DDR ab. Die Vertragsarbeiter fordern Wiedergutmachung, Entschädigung für die vorenthaltene Bezahlung.
Es gibt auch Anfragen und Debatten im Bundestag, aber die Hoffnung ist natürlich minimal, ja, dass das tatsächlich zu so einer Anerkennung kommt. Die Regierung argumentiert, dass die Bundesrepublik Deutschland nicht Rechtsnachfolger von DDR ist.
Eine Demokratie dürfe solche Ungerechtigkeiten nicht einfach akzeptieren. Diese Überzeugung entstammt dabei nicht etwa seinem Nationalstolz als Mosambikaner, sondern seiner Sozialisierung als Deutscher.
Ich bin deutscher Staatsbürger und man lebt in dieser Gesellschaft und es gibt manche Mitbürger, die sagen, du bist schlimmer als ein Deutscher.
Migrationsgeschichte der DDR, auch eine Geschichte der doppelten Marginalisierung. Serafin Dinges über ein Citizen Science Projekt an der TU Dresden, gestartet 2021 mit Forschungszeit bis Anfang 2024. Es gibt sie, längst nicht erst seit Corona. Studien, deren Ergebnisse sich als falsch herausstellen und die dann zurückgezogen werden. Immer wieder sind es auch Studien zu Themen, die besonders hohe Wellen schlagen. Sie bekommen Aufmerksamkeit in den Medien dann und können so auch öffentliche Debatten prägen. Wenn sie dann zurückgenommen werden später, kriegt das hingegen kaum noch jemand mit. US-Forscher haben dieses Phänomen untersucht, auf mehrere tausend solcher Studien geschaut und sich auch Lösungen überlegt. Wie es sich schaffen ließe, dass ja falsche Ergebnisse nicht anhaltend in der Welt bleiben. Piotr Heller berichtet.
Wissenschaftliche Studien werden vor ihrer Veröffentlichung zwar minutiös geprüft, doch auch da rutscht mal was durch. Darum werden auch mal fehlerhafte oder gar absichtlich manipulierte Forschungsergebnisse veröffentlicht. Fliegt sowas auf, kann die Studie offiziell zurückgezogen werden. Man spricht dann von einer Retraction.
Retractions sind ein Weg, wie wir in der akademischen Welt unser Wissen auf dem neuesten Stand halten,
sagt Daniel Romero, Experte für soziale Netze von der University of Michigan. Abseits der akademischen Sphäre landen Studienergebnisse in Zeitungen, dienen als Grundlage für politische Entscheidungen oder als Argumente bei Twitter-Disputen. Daniel Romero hat sich also gefragt,
haben die Retractions auch Auswirkungen auf diese öffentliche Debatte?
Das wollten er, sein Kollege Hao Peng und die Kommunikationsforscherin Emöke Agnes Horvat von der Northwestern University klären. Ihre Studie dazu ist jüngst im Magazin PNAS erschienen. Die Forscher haben sich knapp 4000 wissenschaftliche Publikationen angeschaut, die irgendwann zurückgezogen wurden. Dabei analysierten sie, wie viel Aufmerksamkeit diese Arbeiten in sozialen oder klassischen Medien bekamen.
Darauf hatten die Retractions kaum einen Einfluss. Denn sobald eine Retraction kommt, ist die Aufmerksamkeit ohnehin schon abgeebbt. Die Öffentlichkeit interessiert sich dann nicht mehr für die Studie.
Hinzu kommt, die später zurückgezogenen Studien wurden im Schnitt etwa doppelt so häufig in Zeitungen oder auf Twitter erwähnt, wie Studien, die nicht zurückgezogen wurden. Das Problem ist also, falsche Studienergebnisse erhalten extrem viel Aufmerksamkeit und tragen so zur Meinungsbildung bei. Sobald sie dann offiziell zurückgezogen werden, diskutiert keiner mehr über sie. Im schlimmsten Fall bleiben die falschen Ergebnisse hängen. Diese Analyse hat jedoch eine Einschränkung. Die Forscher wissen nicht, warum die später zurückgezogenen Studien so viel Aufmerksamkeit bekamen. Kann sein, dass hier aufgrund wissenschaftlicher Fehler steile Thesen entstanden sind. Wahrscheinlicher ist aber eine andere Erklärung. Die Studien wurden überhaupt erst zurückgezogen, weil sie so viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatten.
Das ist uns im Nachhinein klar geworden. Aufmerksamkeit führt dazu, dass die Paper genau untersucht werden. So war es dann wohl in vielen Fällen einfach die Aufmerksamkeit, die überhaupt erst zu den Retractions geführt hat.
sagt Emyke Agnes Horvath. Denn nur da, wo viele hingucken, kann man auch Probleme finden. Trotz dieser Einschränkungen schlussfolgert sie,
die Retractions sollten zeitnah passieren, wenn sie noch Einfluss auf die problematische öffentliche Debatte haben können.
Denn tatsächlich dauert es im Mittel knapp 500 Tage, bis eine Studie zurückgezogen wird. Die Forscher haben eine Möglichkeit gefunden, die potenziell fehlerhaften Arbeiten früher zu identifizieren. Sie konnten zeigen, dass die später zurückgezogenen Studien auf Twitter kritischer diskutiert wurden.
Die Fachjournale haben eine große Verantwortung. Sie sollten die Aufmerksamkeit, die ihre Publikationen auf sich ziehen, beobachten. Und wenn da etwas Merkwürdiges auffällt, sollten sie es genauer untersuchen.
Eine Analyse der sozialen Medien könnte die Retractions beschleunigen. Die Details einer solchen Prüfung müssten noch erarbeitet werden, doch alleine die Idee stößt bereits auf Kritik.
Da müssten schon ein paar Alarmglocken losgehen, wenn die Autoren darüber nachdenken, dass der Publikationsbetrieb schneller gehen soll und dass das die Lösung für ein Qualitätsproblem ist.
Das gibt Martin Reinhardt von der Humboldt-Universität Berlin zu bedenken. Er erforscht den Wissenschaftsbetrieb an sich und war an der Studie aus den USA nicht beteiligt. Die Erkenntnis, dass das öffentliche Interesse an zurückgezogenen Studien schon vor der Retraction abebbt, hält er gar nicht für problematisch.
Ich würde es erstmal einfach nur sehen als Bestätigung dafür, dass das wissenschaftliche Kommunikationssystem einen anderen Zeitverlauf, eine andere Rhythmik hat, andere Bedürfnisse hat, wie man mit Wissensbehauptungen im Zeitverlauf umgeht. Eine Retraction ist keine kleine Sache. Eine formal publizierte wissenschaftliche Studie zurückzuziehen, ist ein folgenreicher Akt,
sagt er und fügt hinzu.
Und dass das keinem Nachrichtenzyklus folgt und nicht den Bedürfnissen einer öffentlichen Debatte, das finde ich ist sehr leicht zu argumentieren.
Die Forschung könne damit umgehen, dass manche Studien falsch seien,
weil sie eben nicht ein einzelnes Papier für einen bestätigten Fakt hält, sondern weil ein Fakt dadurch entsteht, dass ganz viele Studien gemacht werden und sich ein Forschungsfeld eben einigt darauf, dass ein Phänomen stabil bestätigt wurde.
Vielleicht liegt hierin die Lösung für das Problem, das die Autoren der Studie aus den USA sehen. Die breite Öffentlichkeit müsste Forschungsergebnissen mit der nötigen Skepsis begegnen. Sie dürfte sich keine Studien herauspicken und deren Ergebnisse als die in Stein gemeißelte Wahrheit von Hashtag Team Wissenschaft ansehen. In den Debatten einer solchen Öffentlichkeit würden falsche Ergebnisse aus Studien, die später zurückgezogen werden, kaum Schaden anrichten.
Aus der Bias-Forschung wissen wir, wir Menschen nehmen die Welt aus unserer eigenen, durch eigene Evolution und Erfahrungen geprägten Perspektive wahr, in den Strukturen unserer Gesellschaft und das Ganze zu großen Teilen unbewusst. Und das hat Folgen. Eigentlich wichtige, aber nicht wahrgenommene Aspekte werden ausgeklammert, mögliche Gefahren übersehen. Zum Beispiel bei der Frage, wie werden weltweite Krisen bewertet und angegangen? Wir leben in Deutschland in einer Demokratie. Damit sind wir in der Minderheit. Ein schwedischer Demokratiebericht beschreibt sogar eine Welle der Autokratisierung weltweit. Was hat das für Folgen und wird dies in unserer öffentlichen Diskussion genug berücksichtigt? Darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit Vanessa Böse. Sie forscht an eben dem schwedischen Institut der Universität Göteborg, das diesen Democracy Report herausgibt und ist außerdem Gastwissenschaftlerin am Wissenschaftszentrum für Sozialforschung in Berlin zum Thema Transformationen der Demokratie. Hallo Frau Böse.
Ja, schönen guten Tag. Ich grüße Sie.
Frau Böse, ich habe die Tage eine Analyse von Ihnen und Ihrem Kollegen Sebastian Hellmeier gelesen zur Autokratisierung weltweit und dann gedacht, oh, das hat eine Dimension, die sich in unseren öffentlichen Diskussionen, überhaupt bei international wichtigen Themen, so gar nicht spiegelt. Stimmt mein Eindruck?
Leider ja. muss ich ganz klar bejahen. Wir wissen heute, wir sehen eine noch nie dagewesene Welle der Autokratisierung. Wenn wir uns die letzten 150 Jahre grob angucken der Menschheit, dann sehen wir zwischen der ersten, rund um den Zweiten Weltkrieg ungefähr die erste Welle der Autokratisierung. Dann in den 60er, 70er Jahren sehen wir eine zweite Welle der Autokratisierung und dann ab ungefähr Ende des Kalten Krieges, ab dem Jahr 2000 um die Zeit rum, ein Einsetzen einer sogenannten dritten Welle der Autokratisierung. Und die Auswirkungen sind ganz klar messbar. Wir sehen, 70% der Weltbevölkerung lebt in autokratischen Ländern. Und dadurch, wenn wir uns jetzt einmal einen Durchschnittsbürger der Welt anschauen, was hat der für ein Level an Demokratie? Der genießt ein Level an Demokratie heute des globalen Levels von 1989. Das heißt, die Fortschritte, die wir in den letzten 30 Jahren erzielt haben, waren 2021 leider wieder weggemacht, weil wir wieder zurück zu diesem 1989er Level gekehrt sind.
Könnten Sie das mal definieren, jetzt auch, wie Sie das in Ihrem Report angehen? Was heißt Autokratie? Was heißt Demokratie?
In unserem Democracy Report, da benutzen wir oft das sogenannte Regimes of the World Schema. Nach diesem Schema können wir alle Staaten der Welt in zwei Arten von Regimen einteilen, nämlich in Demokratien und in Autokratien. Und innerhalb jeder dieser beiden Kategorien gibt es nochmal zwei Unterkategorien. Das heißt, es gibt zwei Autokratien, das sind geschlossene und elektorale, und zwei Demokratien, das sind elektorale und liberale. Bei den Autokratien ist die geschlossene Kategorie ungefähr sowas wie Nordkorea. In elektoralen Autokratien können die Menschen wenigstens wählen gehen, aber diese Wahlen, da ist von vornherein klar, was da rauskommt.
Russland zum Beispiel.
Genau, Russland ist ein gutes Beispiel, das ist auch eine elektorale Autokratie. Jetzt schauen wir mal auf die demokratische Seite. An den Demokratien gibt es auch zwei Gruppen, und zwar einmal die elektoralen Demokratien. Das sind Länder, in denen es Wahlen gibt, die sind frei und fair, aber da ist zum Beispiel die Gewaltenteilung noch nicht so richtig ausgeprägt. Das heißt, die Legislative und Judikative und die Exekutive, das funktioniert alles noch nicht so richtig. Oder Minderheiten sind noch nicht adäquat geschützt. Wenn das aber alles so ist, dass wir sagen, diese Standards sind eingehalten, der Gewaltenteilung, Minderheiten sind geschützt und so weiter und so fort, dann sprechen wir von liberalen Demokratien. Und wenn wir uns jetzt die Lage 2021 angucken, dann sehen wir, dass im letzten Jahr haben wir 90 Autokratien und 89 Demokratien. Was sich jetzt erstmal noch nicht so ganz besorgniserregend anhört, aber wenn wir uns dann anschauen, wie viel Prozent der Weltbevölkerung in diesen Ländern leben, dann sehen wir, dass 70% der Weltbevölkerung in Autokratien leben und nur 30% in den Demokratien. Und in dieser, ich sag mal in Anführungsstrichen, besten Kategorie der liberalen Demokratie leben tatsächlich nur 13% der Weltbevölkerung.
Und in dieser besten Kategorie leben jetzt wir hier in Deutschland. Und was heißt das denn, wenn ich zu diesen 13% gehöre und mir das nicht klar mache, dass ich dazu gehöre? Mit was für einem Blick, mit was für einem Bias, mit welcher Perspektive oder Brille schaue ich auf die Welt?
Das ist natürlich eine große Verzerrung. Und das sehen wir in Deutschland tatsächlich zu einem gewissen Grad auch mit Corona oder wenn die Diskussion ums Gendern geht. Ja, man darf ja gar nichts mehr sagen. Und tatsächlich als internationaler Demokratieforscher und auch Autokratieforscher oder Forscherin sieht man, das ist tatsächlich in Deutschland falsch. In Deutschland können wir Dinge sagen. Man kriegt natürlich Feedback, ne? Sachen ist ganz klar, aber wir haben einen Diskurs, einen öffentlichen auch, und der funktioniert in Deutschland zumindest jetzt noch sehr gut. In anderen Ländern ist das ganz anders. Da kann man Dinge tatsächlich wirklich überhaupt nicht sagen. Also Dinge, die Sie hier sagen können, können Sie in Russland nicht sagen, zum Beispiel.
Und gibt es auch eine Art Konflikt bei Informationen, die da aufeinanderprallen? Wir sind ja vernetzt in Social Media, also Corona jetzt zum Beispiel, fällt mir ein. Da erreicht uns viel auch aus anderen Ländern und die Informationen sind ja nicht unter den Bedingungen entstanden wie bei uns.
Ganz klar. In unserem aktuellen Democracy Report sehen wir verschiedene Anzeichen dafür, dass diese Autokratisierungswelle leider im Moment Fahrt aufnimmt. Und ein ganz klares Anzeichen ist diese drastische Zunahme an Desinformation, die vor allem durch autokratische Regierungen, aber tatsächlich leider auch im Bereich der demokratischen Regierungen passiert. Und wir sehen diese Desinformation gezielt auf Social Media. Das ist die eine Seite. Aber was eben ein großes weiteres Problem ist, wir sehen Datenmanipulation im Bereich der offiziellen Statistiken. Es gibt viel Forschung zu Corona-Statistiken aus autoritären Regimen, die zeigt, dass diese Corona-Statistiken nicht verlässlich sind, dass wir es wahrscheinlich mit ganz anderen Corona-Zahlen in autoritären Regimen zu tun haben, was uns als internationalen Forschern und Forscherinnen natürlich die Arbeit erschwert, da irgendwelche Policy-Anweisungen abzuleiten, ja, wenn man sich auf die Zahlen sozusagen einfach nicht mehr verlassen kann.
Und Nichtforscher können da ja auch teils gar nicht unterscheiden, was ist jetzt wie entstanden und deswegen wie zu bewerten.
Ja, auf jeden Fall.
Dann war für mich neu der Aspekt Kipppunkte, ähnlich wie beim Klima in der Klimakrise, dass es quasi ein toxisches Level der Polarisierung gibt. Können Sie das mal erklären?
Dazu muss man vielleicht erst mal kurz erzählen, was Polarisierung ist. Das ist, wenn es mehrere, ich sage mal, Gruppen gibt, die sich gegenüberstehen und unterschiedliche Meinungen und Interessen vertreten. Und für eine gesunde Demokratie ist moderate Polarisierung was ganz Feines. Dann hat man verschiedene Leute, die haben verschiedene Meinungen. Aber dadurch, dass man die Demokratie hat, kann man zusammen leben, man findet Lösungen. Toxische Polarisierung ist, wenn die Bevölkerung zunehmend in zwei Lager zerfällt, die sich auch zunehmend feindselig gegenüberstehen. Da bietet sich die USA unter Trump aber auch immer noch an, denn entweder sozusagen ist man Republican oder man ist Democrat und da wird eben viel über Parteizugehörigkeit entschieden. Warum ist diese Polarisierung so gefährlich? Die Polarisierung ist gefährlich, weil die Wähler dann eher nach Parteizugehörigkeit wählen als nach demokratischen Gesichtspunkten. Und das nutzen populistische oder auch antidemokratische PolitikerInnen gerne aus, um so an die Macht zu kommen. Und wenn die dann an die Macht kommen, benutzen sie Dinge wie Hate Speech oder gezielte Angriffe auf Bevölkerungsgruppen, um diese Polarisierung weiter voranzutreiben. Oder sie benutzen Desinformation.
Darüber wird ja auch schon viel diskutiert. Was ist denn genau dieser toxische Moment? Also gibt es solche Momente auch bei uns hier schon?
In Bezug auf die Polarisierung, einen toxischen Moment würde ich klar verneinen, denn wir haben immer noch viele Akteure, die im politischen Spektrum teilhaben und auch Politik gestalten. Also wir haben nicht diesen Zerfall in zwei Lager. Einen anderen, sage ich mal, toxischen, in Anführungsstrichen, Moment ist eher, dass wir seit 2015 eine minimale Verschlechterung der Demokratie in Deutschland sehen, und zwar im Bereich des Journalismus, dass halt tatsächlich mit dem Aufkommen dieses, ich sag mal, Schimpfworts Lügenpresse tatsächlich Journalisten auch handgreiflich behindert wurden, daran ihre Arbeit auszuführen. Und dass eben Journalisten das ungehindert machen können, ist eigentlich ein Grundpfeiler der Demokratie.
Sagen wir mal so, das hat natürlich auch Rückkopplungen auf Journalistinnen und Journalisten. Wenn die wissen, dass so etwas passiert, bewegt man sich und arbeitet weniger frei als vorher.
Genau, das sind dann Mechanismen der Selbstzensur, wo man sich dann dreimal überlegt, kann ich das so schreiben, will ich das so schreiben und so weiter.
Social Media zum Beispiel, auch Selbstauftritte, schiebe ich jetzt mal ein. Wenn wir jetzt auf alles schauen, Autokratisierung und die Entwicklung, die Sie geschildert haben, was wäre dann jetzt die Lösung? Gibt es eine oder sind das letztlich Wellenbewegungen, wo es maximal zum Moderieren reicht und das müssen wir einfach hinnehmen?
Nein, also es sind tatsächlich Nein und Ja. Es sind tatsächlich Wellenbewegungen, aber nichtsdestotrotz heißt es schon, dass wir als Gruppe der Demokratien anfangen müssen, uns dessen bewusst zu werden, was hier passiert. In Schweden hat das Außenministerium mit dem Drive for Democracy ganz klar gesagt, Demokratie und Demokratisierung ist für uns ein zentrales Thema. Und in Deutschland ist das so eigentlich so ein bisschen abhanden gekommen nach der Wiedervereinigung. Und ich glaube, es ist wichtig, das wieder wirklich auf den Radar zu packen und zu sagen, okay, wir wissen, Demokratien sind weltweit friedlicher, sie haben bessere Resultate im Bereich des Wirtschaftswachstums, haben bessere Resultate im Bereich der Gesundheitsversorgung und so weiter und so fort. Also sozusagen ein Gegenbeispiel zu dieser Narrative, ach ja, in China hat man in einem Tag ein Krankenhaus gebaut, so nach dem Motto. Da eine Gegennarrative zu bilden und zu sagen, nein, die Forschung hat gezeigt, Demokratie hat eine Vielzahl an Vorteilen gegenüber Autokratie, ganz abgesehen natürlich von dem intrinsischen Vorteil, dass wir eben glauben, es ist besser für Menschen in einem demokratischen Land zu leben als in einem autokratischen Land.
Und Diskurskultur, wahrscheinlich auch ein großes Thema. Vanessa Böse vom Varieties of Democracy Institut an der Universität Göteborg, vielen, vielen Dank. Und zum Abschluss lege ich nochmal diese Zahl auf den Tisch. 13% der Menschen weltweit leben in einer liberalen Demokratie. Wir gehören dazu und das formt unseren Blick. Vielleicht etwas, was man sich immer wieder klar machen sollte. Dankeschön.
Vielen Dank.
Politisch auseinanderdriftende Fronten, eine alternde Bevölkerung, Dörfer, die verlassen wirken und junge Leute, die das Weite suchen. Wer selbst noch nie zum Beispiel in so einigen mitteldeutschen Dörfern und Kleinstädten zu Besuch war, könnte denken, dass es hier in erster Linie zukunftsverdrossene, ältere und misstrauische Menschen gibt. Ein oft bedientes Narrativ ja auch. Dass dieses Außenbild aber nicht immer der Realität entspricht, zeigt eine soziologische Arbeit zum Landkreis Saalfeld-Rudolstadt im Südosten Thürings. Ein Team des SOFI, des Soziologischen Forschungsinstituts Göttingen, hat dort über Jahre Menschen vor Ort getroffen und die Beobachtungen in einem Buch zusammengefasst. In Zusammenhalt als lokale Frage werden Menschen vorgestellt, die sich lokal für eine soziale, bunte und gerechte Zukunft einsetzen. Juliane Neubauer hat einige von ihnen für diesen Beitrag kennengelernt.
Herzlich willkommen in Saalfeld.
Hanka Giller ist Mitte 50, trägt eine dunkelrote Kurzhaarfrisur und an diesem warmen Sommertag eine luftige bunte Bluse. Sie strahlt und freut sich über Interesse an ihrer Arbeit.
Wir fahren jetzt mal eine Runde durch die Stadt.
Seit rund 30 Jahren arbeitet Giller hier in Saalfeld als Sozialpädagogin in der Stadtverwaltung. Sie plant und unterstützt verschiedene Anliegen junger MitbürgerInnen und bemüht sich um vielfältige Angebote.
So, jetzt sind wir im Stadtteil Alte Kaserne. Von allen Bewohnern wird das Beuwitz genannt, aber es heißt nicht Beuwitz, dieser Stadtteil. Beuwitz ist eigentlich das Dorf, was anschließt. Und das ist mit einer meiner Lieblingsorte.
Es sei der jüngste und bunteste Stadtteil, erklärt Hanka Giller. Hier leben 18 Nationen, über 1000 Menschen, davon 70% mit Migrationshintergrund. In Zusammenarbeit mit den BewohnerInnen, mit Kindern und Jugendlichen soll vor Ort ein Angebot unterstützt werden, das die Bewohner inspiriert und aktiviert. Eines der aktuellen großen Projekte entsteht auf einem alten Parkplatz, in Zusammenarbeit mit der internationalen Bauausstellung IBA Thüringen. Seit 2015 führen Hanka Giller und KollegInnen qualitative Befragungen unter den BewohnerInnen nach ihrer Beziehung zu ihrem Wohnort durch. Dabei haben sie erfahren, dass diese ihr Quartier, das auf den ersten Blick etwas heruntergekommen wirkt, sehr schätzen. Die Anbindung an die umliegenden Städte ist gut und es gibt einen weiten Blick ins Saaletal.
Wir wollen hier mit der IBA an diesem Standort, was man hier alles schon sieht, ein Werkhaus bauen. Und das Konzept Werkhaus sieht eben auch vor, dass die Menschen hier etwas bauen können, werkeln können. Das wird die Freiluftwerkstatt, das ist ein alter Seekontainer. Das sind Abrissmaterialien von einem Haus in der Innenstadt gesammelt. Die haben wir mit den Bewohnern dort abgebaut.
Giller ist eine der Personen, die den Soziologen Berthold Vogel, Leiter des Soziologischen Forschungsinstituts Göttingen, seit 2015 dazu bewegt hat, den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt genauer unter die Lupe zu nehmen. Zuvor interessierte Vogel sich für die Auswirkungen des demografischen Wandels auf die Demokratie. Da das auch für Giller und andere Engagierte aus dem Landkreis eine wichtige Frage war, luden sie ihn zum Austausch ein. Für Vogel stehen bei seiner Forschung sogenannte soziale Orte im Fokus.
Im Grunde genommen sind das immer wieder Kreuzungspunkte, an denen sich unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Milieus, unterschiedliche Akteurinnen und Akteure begegnen und sich in einer kritisch-konstruktiven Art und Weise mit den Problemen und den Herausforderungen ihrer Region auseinandersetzen. Und insofern sind diese Orte soziale Orte, weil sie eben Menschen zusammenführen, weil sie Zusammenhalt ermöglichen.
Immer wieder reist Vogel in den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Hier leben rund 100.000 Menschen. Seit der Wende hat der Landkreis fast 30% seiner EinwohnerInnen verloren. Prognosen sagen einen weiteren Rückgang um weitere 20% bis 2040 voraus. Bernd Vogel.
Saalfeld-Rudolstadt, glaube ich, steht für sehr viele andere Regionen auch. Und insofern ist Saalfeld-Rudolstadt für mich exemplarisch für bestimmte Probleme, aber auch für die kreative und produktive Auseinandersetzung mit bestimmten Problemen.
Das Team vom Soziologischen Forschungsinstitut Göttingen versucht, mit vielen vor Ort ins Gespräch zu kommen, befragt Personen in Entscheidungspositionen und lernt Menschen kennen, die sich ehrenamtlich engagieren.
Es gibt ja auch konkrete Initiativen, wie zum Beispiel Rudolstadt blüht auf. Da könnte man jetzt sagen, das ist irgendwie Stadtverschönerung. Was soll das? Also das hilft ja jetzt auch nicht weiter. Aber in dem Moment, wenn ich eine Stadt verschönere, wenn ich dort schöne öffentliche Räume schaffe, Vielleicht wird dann diese Stadt auch attraktiv. Vielleicht wird sie auch attraktiv für Menschen dort, initiativ zu werden, wirtschaftlich aktiv zu werden.
Die Initiative Rudolstadt blüht auf, gibt es seit fast 10 Jahren. Hier gärtnern bis zu 30 RudolstädterInnen gemeinsam. Ihr größtes Projekt ist die Wiederbelebung eines historischen Weinbergs. Anke Wendel, zweite Vorsitzende des Vereins und geborene Rudolstädterin, steht am Fuß des Hanges.
Das ist eben auch wirklich so die Zuckeransicht von der Stadt, ne? Über diesen Weinberg hoch zum Schloss. Das ist schon ein herrlicher Platz. Es ist ja auch eine Fläche, die der Fürst der Stadt zugeeignet hat, den Bürgern der Stadt. Und genauso soll es jetzt auch in natürlich vielen Qualitätssprüngen nach oben entwickelt werden.
Den alten Spielplatz mit neuen Geräten ausstatten, eine Kleinkunstbühne und ein paar Sitzgelegenheiten, vor allem für ältere BewohnerInnen, wünscht sich Wendel für den Platz am Fuße des Weinbergs. Der demografische Wandel scheint auch vor der GärtnerInnengemeinschaft nicht Halt zu machen.
So, Verein Rudolstadt blüht auf, ist überaltert, weil es sind immer die, die entweder schon im Ruhestand sind oder noch ganz aktiv im Berufsleben, aber schon im höheren Alterslevel. Uns fehlt es schon an jungen Mitgliedern, die da mitmachen.
Ähnliches beobachtet Politologe Sebastian Heuchel vom Netzwerk Partnerschaft für Demokratie. Er ist Saalfelder und nach dem Politikstudium vor einigen Jahren wieder zurückgekommen. Schon länger ebbt die Bereitschaft, sich an gesellschaftlichen Debatten zu beteiligen, ab, sagt Heuchel.
Durch Protest lassen sich die Leute sehr stark mobilisieren. Wenn es aber darum geht, konstruktiv an Probleme heranzugehen, da wird es doch deutlich schwieriger. Und das ist auch immer unsere alltägliche Arbeit eigentlich, dass wir gucken, dass wir auf die Leute zugehen, dass wir sie versuchen zu motivieren, zu überzeugen, dass sie sich auch beteiligen sollen und auch eine demokratische Debattenkultur entwickeln oder stärken wieder. Weil das ist tatsächlich auch ein Stück weit verloren gegangen.
Auch Sebastian Heuchel hat dem Band Zusammenhalt als lokale Frage einen Essay beigesteuert. Er betont darin, dass die Menschen im Landkreis viele Gründe für Zukunft Optimismus haben. Auch wenn der prognostizierte Altersdurchschnitt in den nächsten 10 Jahren noch weiter steigen wird. Die negative Erzählung, die sich in den letzten Jahrzehnten hartnäckig gehalten hat, stimme einfach nicht, sagt Heuchel. Die Lohnentwicklung und die Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt hätten sich grundlegend verbessert. Die Arbeitslosenquote liegt aktuell nur knapp über dem bundesweiten Durchschnitt. Für ihn gibt es im Landkreis viel Platz für neue Ideen.
Also man sieht schnell Ergebnisse, man erfährt auch Wertschätzung. Es gibt aber auch eben Widerstände, die man überwinden muss. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung, wo ich denke, dass das auch junge Leute reizen kann. Weil ich sag mal, hier in diesen ländlichen Regionen in Mitteldeutschland werden die jungen Menschen einfach gebraucht, vielleicht mehr gebraucht als in den Ballungsräumen.
Die Themen, die in Saalfeld-Rudolstadt entscheidend sind, werden aktuell in vielen Landkreisen deutschlandweit besprochen, erklärt Soziologe Berthold Vogel. Ländliche Regionen in Hessen oder Niedersachsen, in denen er forscht, diskutieren über ähnliche Herausforderungen: Demografie, schwindende Infrastrukturen, geteilte politische Lager. Vogel glaubt, dass die ostdeutsche Bevölkerung aktuell im Vorteil ist.
Wir reden jetzt heute alle davon, dass uns große Transformationen bevorstehen, große Prozesse gesellschaftlichen Wandels. Unsere ostdeutschen Mitbürgerinnen und Mitbürger können auf jeden Fall sagen, dass sie eine große Transformation bereits durchlebt haben und sind ja auch gute Strukturen dabei entstanden.
Eine Schlussfolgerung aus seiner Forschungsarbeit im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt: Es ist wichtig, der Peripherie und den Menschen, die regional erfolgreich einen Zusammenhalt unterstützen, mehr Aufmerksamkeit zu geben.
Und Wissenschaft ist auch eine bestimmte Form von Anerkennung, von Wertschätzung. Also was beleuchten wir, was stellen wir heraus, wem geben wir Raum? Das scheint mir ein ganz wichtiger Punkt zu sein, dem wir uns noch sehr viel mehr öffnen müssen eigentlich in der Wissenschaft, weil das ist eine wichtige Funktion, gerade in schwierigen Zeiten.
Und dann noch einmal der Titel des Forschungsbandes, Zusammenhalt als lokale Frage heißt er, erschien gerade im Nomos Verlag. Wer gut aussieht, hat Vorteile im Leben. Das ist ein ziemlicher Allgemeinplatz. Aber woher kommt das und wie groß sind die Vorteile? Darauf schauen vor allem Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler, in der Psychologie etwa, Und aktuell auch wir in unserer Sommerserie zur Attraktivität hier in Auskultur und Sozialwissenschaften. Etwa, dass sich Vor- und Nachteile bei Männern und Frauen unterschiedlich auswirken. Matthias Hennies über Attraktivität in Beruf und in Partnerschaft.
Das ist, erlauben Sie mir den Ausdruck, gruselig, dass es da nämlich auch funktioniert. Also ich glaube, niemand würde ernsthaft verlangen, dass Attraktivität auf dem Partnermarkt in Liebesdingen keine Rolle spielen sollte. Egal, ob heterosexuell, homosexuell oder irgendwas dazwischen. Aber wir erleben eben auch, dass die physische Attraktivität eines Menschen in ganz anderen Lebensbereichen, die damit überhaupt nichts zu tun haben, nachhaltig seine und ihre Lebenschancen beeinträchtigt.
Aber wer ist sich dessen bewusst? Fachleute wie der Soziologe Ulrich Rosar, Professor an der Universität Düsseldorf, kennen den immensen Einfluss, den die Attraktivität auf unser Leben hat. Das liegt wohl daran, so sein Wuppertaler Kollege Reinhold Schunk,
dass die physische Attraktivität als eine Eigenschaft, die vielleicht für soziale Ungleichheit relevant sein könnte, immer noch als relativ randständig wahrgenommen wird.
Dabei kann das Urteil über die Attraktivität eines Menschen höchst ungerecht sein, weil unser Hirn es in Sekundenbruchteilen fällt, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Für viele Wissenschaftler zählt Attraktivität daher zu den stärksten Verursachern von Ungleichheit in unserer Gesellschaft. Obendrein können die Auswirkungen bei Männern und Frauen auch noch sehr unterschiedlich sein. Große Übereinstimmung herrscht jedoch da, wo jeder weiß, je attraktiver ich rüberkomme, desto besser sind meine Chancen. Ein markantes Kinn bei Männern, hohe Wangenknochen bei Frauen, eine reine Haut und der Eindruck von Fitness und Gesundheit sind auf dem Partnermarkt entscheidende Kriterien.
Wir legen, egal ob wir jetzt als Mann oder als Frau auf eine Frau oder einen Mann gucken, in etwa dieselben Maßstäbe an. Frauen sind möglicherweise etwas kritischer, aber ich würde dem nicht zu viel Gewicht beimessen. Die Übereinstimmungen in den Attraktivitätsurteilen sind immens.
Der kleine Unterschied zwischen Männern und Frauen ist aber bezeichnend. Während Männer sich überwiegend an der Physis orientieren, achten Frauen mehr darauf, ob ein Mann Krawatte trägt, stellt Martin Gründel fest, Professor an der Hochschule Harz.
Wenn Sie Frauen solche Männergesichter zeigen, die eben auch sowas wie durch die Kleidung einen höheren Status signalisieren, dann beurteilen die das auch als physisch attraktiver.
Die Folge? Fühlt sich ein Mann benachteiligt, etwa wegen seiner übergroßen Nase, wie der literarisch verewigte Cyrano de Bergerac, kann er den physischen Mangel möglicherweise durch feine Kleidung ausgleichen. Bei Frauen gilt das Gegenteil. Hohe Wangenknochen und ein zierliches Kinn machen einen schlechteren sozialen Status wett. Da kommen sie also wieder zum Vorschein, die alten Rollenbilder vom Mann als Ernährer und seiner hübschen Hausfrau. Bei gleichgeschlechtlichen Partnerschaften gelten ähnliche Merkmale als attraktiv wie bei Heterosexuellen, berichtet Ulrich Rosar. Allerdings ist die Datenlage deutlich dünner. Und welche Rolle spielt die Attraktivität, wenn sich bereits eine Beziehung entwickelt hat? Ältere Erkenntnisse der Paar- und Familiensoziologie deuten darauf hin, dass sie dann stark an Bedeutung verliert. Rosar hat weitergeforscht.
Am Ende spielt es offensichtlich gar keine Rolle. Am Anfang spielt es die nicht alles entscheidende, aber doch sehr zentrale Rolle. Und wir haben uns halt junge Paare, jung im Sinne von, haben sich gerade gefunden, angeguckt in der sogenannten Stabilisierungsphase. Von dem Zeitpunkt, wo klar ist, man ist jetzt ein Paar, bis hin zu, man ist jetzt auf Dauer ein Paar. Und wollten gucken, wo die Attraktivität dort eigentlich an Bedeutung verliert. Sie hat nicht an Bedeutung verloren.
Auch nach 2,5 Jahren hingen Beziehungszufriedenheit und Stabilität noch davon ab, dass die Partner sich attraktiv fanden, ergab Rosars Studie. Die große Übereinstimmung endet jedoch an den Grenzen des eigenen Kulturkreises. Martin Gründel, der anhand von Fotos erforscht, was als physisch attraktiv wahrgenommen wird, stellt fest,
dass wir solche Gesichter oder Menschen attraktiv finden, die ähnlich sind wie wir selber. Das heißt, Personen, die derselben ethnischen Gruppe angehören wie wir selber, egal in welche Kultur wir reingehen.
Hinzu kommt, so der Düsseldorfer Soziologe Rosar.
Sie merken das ja gerade zum Beispiel mit Blick auf die Ukraine im Vergleich zu den arabischen Flüchtlingen, die uns gekommen sind. Da spielen auch, sagen wir mal, kulturelle Vorurteile oder wahrgenommene kulturelle Nähe oder Distanz eine viel größere Rolle als die reine äußere Erscheinung wahrscheinlich.
Wenn Menschen aus fremden Kulturkreisen automatisch weniger attraktiv wirken als Deutsche, hat das große gesellschaftliche Brisanz für die Integration. Denn weiterhin werden Migranten und Flüchtlinge nach Deutschland kommen. Und wir brauchen auch dringend Arbeitskräfte aus fremden Ländern. Reinhold Schunk sammelt deshalb empirische Daten darüber, wie die Attraktivität von Menschen bewertet wird, deren Wurzeln in anderen Kulturen liegen.
Das machen wir, indem wir Versuchspersonen Fotos vorlegen. Das sind dann Personen, die entweder als typisch deutsch eingeschätzt wurden oder Personen, die als typisch für einen Migrationshintergrund eingeschätzt werden oder auch ambivalente Personen. Und dann schauen wir, inwieweit diese Personen dann als attraktiv oder wenig attraktiv wahrgenommen und bewertet werden. Und dann variieren wir experimentell die Beschreibungen. Das heißt, wir nehmen ein und dasselbe Foto und einmal wird diese Person als Angehörige einer ethnischen Minderheit beschrieben und einmal wird diese Person als Angehörige der sogenannten Mehrheitsgesellschaft beschrieben.
Ergebnisse liegen dem Wuppertaler Forscher noch nicht vor, aber er plant schon eine Anschlussstudie. Mithilfe der Fotos will er auch ermitteln, wie groß die Chancen von Migranten sind, zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden. Und das ist ein entscheidender Punkt. Obwohl Attraktivität nichts über die Leistungsfähigkeit eines Menschen aussagt, haben Attraktive deutliche berufliche Vorteile. Das ist empirisch bereits belegt, berichtet Schunk.
Und zwar schon am ersten Schritt, also bei der Bewerbung an sich, stellen wir fest, wenn sie attraktiver sind, dann haben sie eine um 2 bis 7 Prozentpunkte höhere Wahrscheinlichkeit, zum Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden, als wenn sie weniger attraktiv sind. Und das bei gleicher Qualifikation.
Wie viel in der Folge beruflicher Erfolg, etwa der Aufstieg auf der Karriereleiter, mit Attraktivität zu tun hat, ist schwer zu untersuchen. Beim Einkommen ist immerhin ein Zusammenhang gemessen worden.
Da gibt es eine ganze Reihe von Untersuchungen, die davon ausgehen, dass attraktive Personen, jetzt bezogen auf den Stundenlohn, beispielsweise von ungefähr 50 Cent bis zu 2 Euro mehr verdienen.
Die Zahlen sind allerdings mit Vorsicht zu betrachten, schränkt Schunk ein, weil die Wissenschaftler nicht alle beruflichen Einflüsse kontrollieren konnten. Ulrich Rosar hat den Zusammenhang mit seinem Team an der Uni Düsseldorf ebenfalls dokumentiert.
Wir haben selbst wirklich angefangen mit Studien in Schulen und konnten halt eben auch nachweisen, dass die Leistung im Beruf in Abhängigkeit von der Attraktivität unterschiedlich beeinflusst wird, dass sich das Einkommen unterscheidet. Und das sind im Prinzip diskriminierende Effekte, die vergleichbar stark sein können oder manchmal sogar stärker sein können, wie die, die wir zum Beispiel fürs Geschlecht kennen, am Arbeitsmarkt oder beim Gender Pay Gap oder eben auch noch damit interagieren.
Wenn die Faktoren Attraktivität und Geschlecht zusammentreffen, kann der Effekt besonders gemein sein. Vor allem für Frauen, die beim Einkommen und den Aufstiegschancen ohnehin oft benachteiligt sind.
Frauen werden für ihr Geschlecht abgestraft beim Einkommen und wenn sie dann besonders attraktiv sind, werden sie nochmal stärker abgestraft. Das ist vorzugsweise in männlich konnotierten Handlungsfeldern, also zum Beispiel Top-Management, Militär, Universitäten.
Dahinter steckt das fatale Attraktivitätsstereotyp, das in unserem Gehirn wirkt. Attraktiven sprechen wir automatisch günstigere Eigenschaften zu, aber die sind vom Geschlecht abhängig. Attraktiven Frauen unterstellen wir besonders stark ausgeprägte, vermeintlich weibliche Eigenschaften, dass sie vielleicht verständnisvoll und einfühlsam seien, aber nicht durchsetzungsfähig. Folglich werden Frauen in traditionellen Männerberufen systematisch benachteiligt. Die gut aussehende Managerin gilt als nicht durchsetzungsfähig. Und der schicken Professorin wird ein Mangel an Rationalität und logischem Denken angedichtet. Umgekehrt trifft es auch Männer in Berufen, die als weibliche Domäne gelten.
Das ist das sogenannte Attraktivitätsstereotyp, das zwar erstmal grundsätzlich dazu führt, dass wir diesen Menschen positive Persönlichkeitseigenschaften zuschreiben, aber auch je attraktiver sie sind, umso mehr geschlechtsbezogene Eigenschaften. Es gibt gar keine empirischen Korrelationen, dass das wirklich so ist. Aber das sind unsere Vorurteile, die mit einem Fingerschnipp oder noch schneller in unserem Hirn aktiviert werden.
Und dann massive Ungerechtigkeit bewirken. Was kann man dagegen tun? Ulrich Rosar konzentriert sich vor allem auf die Bewerbungssituation. Als erstes sollte man auf Fotos der Bewerber verzichten. Eine deutsche Besonderheit, die in kaum einem anderen Land üblich ist. Dann wäre es wichtig,
dass wir möglichst viel wirklich im Blindverfahren durchführen. Also keine personalisierten Bewerbungen mehr den Entscheidern vorlegen, sondern irgendeine unbeteiligte Person überträgt die Informationen aus den Bewerbungen in zum Beispiel eine Excel-Datei. Und diese Excel-Datei wird dann den Entscheidern vorgelegt. Die wählen erstmal auf der Grundlage aus.
Trotzdem wird Attraktivität im Bewerbungsprozess natürlich weiterhin eine Rolle spielen. weil es ja dann spätestens beim Bewerbungsgespräch, da lässt es sich ja schwer vermeiden oder verhindern, dass die Personen einander sehen.
Gibt Reinhold Schunk zu bedenken. Am Ende hilft wohl nur, sich bewusst zu machen, dass wir unser Gegenüber auf den ersten Blick aufgrund unbewusster Abläufe im Gehirn beurteilen und nicht auf Basis unserer Menschenkenntnis.
Ja, schön wäre es. Matthias Henjes war das, über die Verzerrung unserer Wahrnehmung und die Folgen. Konkret Attraktivität in Beruf und Partnerschaft. Der dritte Teil unserer Sommerserie. 7 werden's insgesamt und kommende Woche dann immer der Nase nach. Wie riecht Attraktivität? Und das war es für heute mit den Antworten und aber wieder auch neuen Fragen aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Ich bin Katrin Kühn und sage auch dieses Mal danke für Ihre Zeit. Und die Musik in der Sendung, das war Johannes Ludwig mit Vagabond Souls, eine Aufnahme, die der Saxophonist hier bei uns im Deutschlandfunk im Kammermusiksaal gemacht hat.